SWR 2. Fortsetzung folgt.
Daniel Mason. Oben in den Wäldern. Folge 10.
5 Jahre vergingen. Die gefällten Bäume trugen neue Triebe und dann neue Äpfel. Jeden Herbst brachte Mary sie allein zum Markt. Die Stadtbewohner hatten Mitleid mit ihr, als sie erfuhren, dass ihre Schwester an einem Gehirnschlag gestorben war, und feilschten nicht, als sie ihnen den Preis nannte. Die Winter waren hart. Ihre Gelenke schmerzten immer häufiger. Und manchmal tat sie nichts, als mit Alice im Wohnzimmer zu sitzen, ihre Lieblingsballaden zu singen und neue zu schreiben über Tiere und das Leben auf dem Lande. Eines Morgens wachte sie mit einem Stechen in der Seite auf, und als sie dort drückte, ertastete sie einen Knoten, hart wie Holz. Kurz spürte sie ihr Herz flattern. Aber dann empfand sie bloß noch Dankbarkeit. Denn sie hatte schon befürchtet, dass sie der Tod im Wald oder im Garten ereilen würde oder bei einem Gang in die Stadt. Doch so konnte sie in Alice Nähe bleiben. Von da an verließ sie das Haus nur noch, um die Schafe auf die Weide zu lassen und wieder herunterzutreiben. Drinnen ging sie durch die Zimmer, sah sich die Bücher an, staubte sie ab und stellte sie ordentlich in die Regale. Dabei fand sie auch die alte Bibel, die ihr Vater damals entdeckt hatte. Nach so vielen Jahren hatte sie ganz vergessen, dass diese Bibel existierte. Und nun legte sie sich ans Bett, um sich damit zu trösten. Aber sie schlug sie niemals auf und griff stattdessen jedes Mal zum pomologischen Handbuch. Sie konnte fühlen, wie das Ding in ihr wuchs und wuchs, bis es so groß war wie ein Säugling. Eine unbefleckte Empfängnis, dachte sie, und sie hatte keine Angst. Sie empfand sogar Mitleid mit dem Kind, als ob es immer noch glaube, es könne sie verzehren und sei nicht dazu verdammt zu sterben. Tot geboren im Zuchthaus ihres Körpers. Die Tage vergingen. Sie aß immer weniger und verbrachte die meiste Zeit mit Schlafen. Sie hatte lange darüber nachgesonnen, was sie tun sollte, sobald das Ende nahte. Sie konnte für sich und ihre Schwester ein Grab schaufeln, aber zuschaufeln würde sie es nicht mehr können. Sie wollte allerdings auch nicht, dass jemand ihre beiden Leichen in ihrem Bett fand. In der Speisekammer neben der Küche gab es unter den Bodendielen eine niedrige Kammer, abgedeckt durch 2 lose, breite Bretter. Dort lagerten sie immer das Getreide für den Winter. Das war das Beste, das ihr einfiel. Und eines Morgens nahm sie alle Kraft zusammen und legte ihre Schwester behutsam hinein. Sie hielt inne, schaute hinab und dann holte sie die Querpfeife ihrer Schwester und das dicke Buch mit den Balladen, die sie im Laufe der Jahre gemeinsam geschrieben hatten. Denn die Tage würden lang sein, die Nächte nicht minder. Und da wäre es doch schön, wenn sie weiter komponieren könnten. Sie zog die Standuhr ein letztes Mal auf, ging hinaus, weidete die Schafe, öffnete das Gatter und sagte ihnen Lebwohl. Dann zog sie das andere rosa Kleid an, das Alice genäht hatte, ging wieder in die Speisekammer, schloss die Tür ab, nagelte eine der Dielen fest, nahm 2 Äpfel, und die alte Axt, als ewige Mahnung an ihre Reue, zwängte sich durch die Öffnung und legte sich neben ihre Schwester. An der 2. Diele hatte sie ein Seil befestigt, und als sie es sich endlich bequem gemacht hatte, griff sie danach und nahm es in die Hand. »Es ist an der Zeit«, sagte Alice, aber mit einem Kuss brachte Mary sie zum Schweigen. Dann wickelte sie sich das Seil um die Finger und zog die Bodendiele über sich zu. Aus Sprichwörter und Redensarten: Sobald die Schafe fort sind, kommt die Weide zur Ruhe. Doch so viel alte Weisheit in diesem Spruch auch stecken mag, was sich jetzt auf der Weide tut, gleicht weniger einer idyllischen Rückkehr zu einem unberührten Garten Eden, als vielmehr dem Überfall eines fremdländischen Heeres, das sich darauf vorbereitet, den Feind zu überrennen. Bei dieser speziellen Weide beginnt die Invasion an einem Herbstmorgen 200 Jahre vor der Geburt des Merino-Schafs Cristobal, als in Yarmouth auf der Isle of Wight ein Schiff ausläuft. Um das Schiff für die Überfahrt über den Nordatlantik zu stabilisieren, füllen die Seeleute den Laderaum mit Ballast von den Brachflächen in der Nähe der Docks von Yarmouth. Da sind Steine und Lehm und Sand, Insekten und Regenwürmer, Vogelknochen und zerbrochene Schneckenhäuser, zusammengerollte Asseln und in der Dunkelheit unter Deck vor sich hin welkende Grasbüschel. Da sind ein halbverwester und ein lebender Maulwurf, zerbrochene Krüge, eine römische Münze, die 317 Jahre später von einem Jungen, der am Ufer spazieren geht, wiederentdeckt werden wird. Und eine britische Goldmünze, auf der Edward VI. Zu Pferde abgebildet ist und die bald auf Nimmerwiedersehen im tiefen Schlamm der Massachusetts Bay verschwinden wird. Da sind eine Perlenkette, die die Frau eines Hafenarbeiters in einem unbedachten Moment fallen ließ, ein zersplittertes Glas der Brille eines Buchhalters, durch eine ablandige Brise vom Marktstand eines Friseurs herübergewehte Haarlocken, mehrere Pfirsichkerne, verrottende Notenblätter mit längst vergessenen Liedern. Und da sind zahllose Samen, die überall in der feuchten Ladung verstreut sind. Rotklee, Kreuzkraut, Spörgel, Wiesenschwingel, Löwenzahn, Klettenkerbel, Hopfenluzerne, Wegerich. Die Überfahrt dauert 2 Monate. Bei der Anlandung wird der Ballast entladen und in den Hafen gekippt. Ein großer Teil davon, die Steine, die Schneckenhäuser, die Perlen, das Brillenglas, sinkt auf den Grund der Bucht. Aber die Samen, viele der Samen, genügend Samen, werden aus der Erde, in der sie stecken, herausgewaschen und treiben ans Ufer. Es ist warm. Innerhalb weniger Wochen keimen sie, wachsen, blühen, setzen eigene Samen frei. Und dann machen sich diese Samen, einer nach dem anderen, auf den Weg nach Westen. In den gefilzten Stiefeln eines jungen Mädchens, das mit seiner Mutter nach Albany reist, Klettenkerbel. In einem Hanfsack, den ein niederländischer Siedler fallen lässt, als er auf einer einsamen Straße in der Nähe von Hoosick Falls erschlagen wird, und anschließend im Wind, gemeines Kreuzkraut. Im Viehfutter, das Ende September ein Landwirt kauft, der auf dem Markt von Deerfield vorbeikommt, wo etwas von dem Futter vom Karren fällt, Wiesenschwingel. Im Bezug einer Matratze, die ein zorniger Pfarrer mit einer Sense in Stücke schneidet und auf den Feldern von Plymouth verteilt, nachdem er herausgefunden hat, dass seine Ehefrau ihn auf eben dieser Matratze betrogen hat, gemeine Eselsdistel. In der Tasche einer Melkerin, die dachte, es sei eine Karotte, Wiesenkerbel. In den Ritzen eines alten Schuhs und im Saum eines Rocks und in den Strümpfen eines Soldaten. Der Same, der im Boden weilt, wird zur Wiese sprießen. Einer nach dem anderen finden sich die Samen zwischen den heimischen Gräsern ein. Manche so schnell, dass es den Anschein hat, sie wären schon immer da gewesen. Man kann sich heute kaum vorstellen, dass es in Amerika irgendwann keinen Löwenzahn, keine Disteln gab. Andere schleichen sich ganz langsam das Tal hinauf, Feld für Feld, bis sie das Gelbe Haus erreichen. Dort wachsen sie ganz unbemerkt, im Zaum gehalten durch das ständige Grasen der Merino-Schafe und warten im Boden auf die Katze.
4. Anfang November erreichte er die Berge. Die Felder waren voller grauer Stoppeln. Und in den Furchen glitzerten die Überreste eines heftigen Regens. An den Rändern der Weiden, in den dünnen Streifen Wald zwischen den Höfen, zwischen den Birken und Ahornbäumen, die bereits kahl waren, klammerten sich Eichen und Buchen mit letzter Kraft an ihre Blätter. Überall waren Schafherden. Die Tiere weideten an den Rändern der niedrigen Mauern, drängten sich unter die durchhängenden Vordächer der Futterschuppen, verstopften die Straßen. Seit sie vor 8 Stunden in Springfield losgefahren waren, saß er eingezwängt zwischen einem Fettwanst in violetten Samthosen und einem frisch verheirateten Ehepaar, das einander unentwegt mit Walnüssen aus einer klappernden Blechdose fütterte. Die Kutsche war überfüllt. In den 4 Sitzreihen saßen mehr Menschen, als man für möglich halten konnte, und das Gepäck war auf dem Dach zu einem schwankenden Turm festgezurrt, der bei jeder Bewegung des Gefährts an den Seilen zerrte. Auf dem Sitz vor ihm saß ein junger Arzt, daneben ein alter Mann, der, nachdem er erfahren hatte, was sein Sitznachbar von Beruf war, die Strecke ab Bettsbridge damit zubrachte, ihm die zahlreichen Beschwerden zu schildern, an denen er litt, seit er 6 Jahre zuvor ein Stück verdorbenen Lachs verspeist hatte. Schon am Morgen war es kalt gewesen, und je höher sie in die Berge kamen, desto kälter wurde es. Aber das machte das Gedränge der Passagiere mehr als wett. Der Fettwanst versuchte in den ersten Stunden ihrer Reise mehrmals, eine Unterhaltung mit Phelan in Gang zu bekommen, indem er seinen massigen Körper in dessen Richtung drehte und sich erkundigte, woher jener käme und was der Zweck seiner Reise sei. Doch sein Nebenmann war kurz angebunden und wirkte so müde, dass er sich stattdessen in die Unterhaltung über den Lachs einschaltete und darauf wartete, dass er an der Reihe war, sich eines Schuhs und Strumpfs zu entledigen und dem Arzt von seinem Fußleiden zu berichten. Bis sie Corbury Junction erreichten und ausstiegen, um Pause zu machen und sich zu verpflegen, hatte der junge Arzt allen Reisenden Ratschläge gegeben, außer Phelan und den Frischvermählten, die für körperliche Gebrechen zu jung, zu gesund und zu versessen aufeinander waren. Der Arzt stieg nicht mehr mit ein, als sie weiterfuhren, sei es, weil er in Corbury Junction zu tun hatte, sei es, weil er es leid war, unentgeltlich medizinische Ratschläge zu erteilen. Doch etwaige Hoffnungen von Fahrgästen auf ein wenig stille Einkehr wurden in letzter Minute zunichte gemacht, als ein junger Prediger zustieg, der flugs auf dem mittleren Sitz Platz nahm und ohne viel Aufhebens anhub, eine Predigt zu halten. 2 Stunden lang palaverte er über die Sünden der Tanzlehrer und den bösen Apfelbaum, der den Menschen die Trunkenheit brachte, was Phelan in etwa so interessant fand wie das Gerede von Kehlkopfentzündungen und Frostbeulen. Erst als er auf das Übel der Sklaverei zu sprechen kam, wurde Phelan hellhörig. Der Mann berichtete von einem freigeborenen Jungen, der in New York von Entführern aus seinem Leben gerissen worden sei und von den tapferen Männern, die ihn befreit hätten. Denn habe nicht einst Hiob gesagt, »Ich zerbrach die Backenzähne des Ungerechten und riss den Raub aus seinen Zähnen.« Er fuhr fort und seine Stimme füllte die Kutsche, bis endlich von fern ein Horn ertönte, die Kutsche über Kopfsteinpflaster zu rütteln begann und vor dem Fenster die belebte abendliche Straße von Oakfield erschien. Die Fahrgäste begannen, ihre Mäntel zuzuknöpfen und Hüte und Schals zu ordnen, und in jenem Moment beugte sich Phelan vor und machte dem Mann ein Kompliment für seine Rede. »Gern geschehen«, sagte der Prediger. »Es sei schön, einen weiteren rechtschaffenden Reisenden kennenzulernen. Es sei nicht immer so einfach, herauszufinden, auf wessen Seite seine Mitmenschen stünden.« In den 2 Wochen seit seiner Ankunft in Massachusetts war Phelan nach und nach zu der Erkenntnis gelangt, dass sich die Beute, hinter der er her war, irgendwo in den Bergen oberhalb des Tals von Oakfield verstecken musste. In der Öffentlichkeit trat er als Versicherungsvertreter auf. Zwar kannte er sich in der Versicherungsbranche nicht sonderlich gut aus, gerade so sehr, dass er jemanden, der ihn darüber ausfragte, mit seinen Ausführungen zu langweilen vermochte. Aber so war für jedermann ersichtlich, weshalb er sich für Häuser und deren Bewohner interessierte. Ohnehin wurde er nur selten ausgefragt. Anders als Ärzte wurden Versicherungsvertreter üblicherweise nicht in Postkutschen von Neugierigen belagert. In den Gasthäusern, in denen er übernachtete, trug er sich ganz ordnungsgemäß mit seinem richtigen Namen in die Gästebücher ein. Und hinterher vergaß man ihn sofort wieder. Sein Gesicht war schmal und gewöhnlich, sein Haar hell und grau genug, dass man die Farbe nur schwer hätte beschreiben können. Er trug seinen Mantel locker um die Schultern, um seine Muskeln zu kaschieren, und den hellbraunen Hut aus Biberfels mit hellbraunem Hutband zog er sich stets tief ins Gesicht. Dieser Aufzug war nicht zufällig gewählt. Er hatte ihn in 20 Jahren Berufserfahrung immer weiter verfeinert. Tatsächlich wirkte er so harmlos, dass er manch einem ungläubigen Klienten eigens versichern musste, er werde notfalls auch Gewalt anwenden. Dies sei allerdings, wie er nicht ohne Stolz zu versichern pflegte, selten notwendig. Denn er legte großen Wert auf Vorsicht. Das Gesetz war auf seiner Seite. Es untersagte jegliche Einmischung in die Wiedererlangung des Eigentums anderer. Aber die Wogen im Lande schlugen so hoch, dass es vor Ort oft zu Reibereien kam, die ihm die Arbeit erschwerten und unnötige Aufmerksamkeit auf ihn und seinen Auftraggeber lenkten. In seinem Beruf hatte er durchaus Kollegen, die keinerlei Anstalten machten, sich zu verstellen. Sie sahen aus wie die Freibeuter, als die sie von der abolitionistischen Presse dargestellt wurden. Hässliche, ungebildete Männer mit Hang zur Gewalt. Aber solche Leute erregten zu viel Aufsehen, fand Phelan. Selbst an Orten, die mit dem Süden sympathisierten, ganz sicher aber hier bei den Pharisäern des Nordens. Bei Missionen wie seiner jetzigen, die ihn tief ins feindliche Massachusetts geleitet hatte, führte allein vollkommene Diskretion zum Erfolg. Die Diskretion hatte natürlich ihren Preis. Er war es gewohnt, dass seine potenziellen Klienten erstaunt pfiffen oder leise fluchten, wenn er ihnen sein Honorar nannte. Aber eine Bande örtlicher Schläger mit Hunden und Stricken in einen nahegelegenen Sumpf zu schicken, war das eine. Einen spurlos jenseits der Mason-Dixon-Linie Verschwundenen aufzuspüren, stand auf einem ganz anderen Blatt. Und auch wenn er manchen zu teuer war, genoss er einen Ruf, der seinen Preis rechtfertigte. Meistens wurde sein Honorar akzeptiert. Selbst wenn die Kosten für seine Dienste den Wert des entlaufenen Sklaven bei weitem überstiegen. Im Falle der jungen Frau und ihres Kindes, die schuld daran waren, dass er sich jetzt im November in den schneebedeckten Hügeln von Massachusetts herumtreiben musste, so hatte er keine Ahnung, was seinen Auftraggeber, einen Plantagenbesitzer aus Maryland mit langem Hals und schmalen Schultern, der 2 Dutzend Männer und Frauen besaß, dazu veranlasste, ihm seinen Preis zu zahlen. Die Tatsache, dass es sich bei der Flüchtigen um eine Frau handelte, ließ natürlich manchen Schluss zu, obgleich sein Auftraggeber betont hatte, dass seine Hauptsorge darin bestand, eine drohende Fluchtwelle einzudämmen. 3 Sklaven waren ihm in dieser Saison davongelaufen, und er wollte für die anderen ein Exempel statuieren. Phelan war bewusst, dass selbst das schlimmste Exempel die Sklaven nicht davon abhalten würde, sich den Gräueln ihrer Knechtschaft zu entziehen, aber genau darauf baute er sein Geschäft auf. Doch das behielt er natürlich für sich. Als er an jenem Tag vor dem Plantagenbesitzer saß, nahm er nur einen einzigen Schluck von dem Whisky, den sein Auftraggeber vor ihn auf den Tisch gestellt hatte, und ließ den alten Mann erzählen. Das Mädchen, Esther, 18 Jahre alt, war 3 Wochen zuvor mitsamt Kind verschwunden. Der Suchtrupp, den er über die Grenze nach Pennsylvania geschickt hatte, hatte ihre Spur verloren. Ihr Motiv war eindeutig, teilte der Besitzer ihm mit. Er hatte den Vater des Kindes einige Monate zuvor verkauft, aber der Mann war in Boston von einem Schiff geflohen. Man hatte ihn zunächst wieder eingefangen, aber dann war er erneut geflohen, diesmal, wie der Plantagenbesitzer erfahren hatte, nach Kanada. Mit Sicherheit wollte das Mädchen zu ihm. Woher sie wusste, wo er sich aufhielt, wie sie in 500-600 Meilen Entfernung an diese Information gelangt war, konnte er sich nicht erklären. Doch offenbar gab es Mittel und Wege. Phelan hörte ihm zu. Ja, es gab Mittel und Wege. Es gab Netzwerke, geheime Routen für Worte und für Menschen. Aber er hatte ebenfalls seine Netzwerke. Es gab im Norden mehr als genug Männer und Frauen, die es ärgerte, dass ihre Nachbarn nur, weil sie etwas gegen die Sklaverei hatten, gegen das Gesetz verstießen. Die im Süden Kunden hatten, die ihnen ihre Zahnräder und Nieten abkauften, und Lieferanten, von denen sie ihre Stoffe bezogen. Sie sei klein von Wuchs, so der Plantagenbesitzer, dunkler als die meisten, habe eine spitze Nase und noch alle ihre Zähne. Ihr Haar sei kurz. Vor einer Weile habe sie Läuse gehabt, da habe sie sich den Kopf scheren müssen. aber sie sei hübsch und kräftig, könne ein wenig lesen und arbeite auf dem Felde nicht minder hart als ein Mann. Was ihre Erkennungsmerkmale angehe, an diesem Punkt hielt er einen Moment inne, als koste es ihn einige Mühe, sich zu erinnern, doch Phelan wusste genau, dass das nicht der Fall war. So trage sie die üblichen Male von Peitschenhieben und ein Finger ihrer linken Hand sei gebrochen, denn sie sei schon früher einmal geflohen oder habe es zumindest versucht. Der Plantagenbesitzer hatte Phelan ein Zimmer für die Nacht angeboten, aber er hatte abgelehnt. 3 Wochen Vorsprung, unbekannter Zielort, die Spur bereits erkaltet, all das brachte ihm einen erheblichen Nachteil ein. Dennoch hatte er seine Beute auch schon mit weniger Anhaltspunkten aufgespürt. Angesichts dessen, welch gewaltige Ausmaße das Land hatte, wie dürftig die Beschreibungen seiner Auftraggeber mitunter waren und wie häufig die geltenden Gesetze zur Unterstützung Flüchtiger missachtet wurden, so war er auch nach 20 Jahren noch überrascht, wie einfach es oft war, eine gesuchte Person zu finden. In diesem Fall brauchte er lediglich 2 Tage, bis er erfuhr, dass ein Mädchen, auf das Esthers Beschreibung passte, an einem Ort namens Trenton aufgetaucht war. Von dort aus folgte er zunächst einer falschen Spur den unteren Hudson hinauf. Doch dann führten ihn neue Informationen nach New Haven und Springfield, wo ihre Spur wieder erkaltete. Es war Ende Oktober, und nach 1 Woche erwog er, nach Maryland zurückzukehren. Er besaß genug Erfahrung, um zu wissen, ab wann er sowohl seine Zeit als auch das Geld seines Auftraggebers verschwendete. Aber in einer Taverne in Springfield, deren Wirt dem, was Phelan tat, wohlgesonnen war, lernte er einen Landmann aus Shetts Falls kennen, der sich rühmte, dass er alle Schwarzen in der Gegend genau im Auge behalte. Er habe das Mädchen und das Kind gesehen. Jawohl, und sie liefen frei umher. Noch am selben Abend besuchte Phelan ihn auf seinem Hof. 1 Woche lang zeigte ihm der Bauer die Gegend und machte ihn mit weiteren Männern bekannt, die wie er darauf pochten, dass die Gesetze ihrer Nation eingehalten wurden. Doch dann machte Phelan sich langsam Sorgen, er könne in dieser Gesellschaft genau jenen auffallen, unter deresgleichen er sich eigentlich unauffällig zu bewegen hoffte. Eines Abends erzählte ein Fuhrmann aus einer benachbarten Stadt, man habe ein solches Mädchen in Begleitung eines freien Schwarzen gesehen, der Verbindungen zu einem Schleusernetzwerk habe. Der Fuhrmann, der gehört hatte, wen Phelan suchte und sich eine Belohnung erhoffte, war ihnen nach Oakfield gefolgt und von dort war der freie Mann allein zurückgekehrt. Es zeuge davon, wie unverfroren der Staat Massachusetts die Gesetze missachte, dass das Mädchen am helllichten Tag unterwegs war, fügte er hinzu. »Und was glaubt ihr, wo sie in Oakfield ist?« fragte Phelan, der mit den anderen in einer Taverne saß, die ebenfalls von einem Sympathisanten betrieben wurde. Der Fuhrmann und der Bauer tauschten einen Blick aus. »Habt ihr schon einmal von George Carter gehört?« fragte der Fuhrmann. Phelan nickte. Kaum ein Zeitgenosse kannte Carter nicht, der unter dem Pseudonym Demokrit immer neue Schriften gegen die Sklaverei verfasste. Er hatte, so der Fuhrmann, ein Haus in Oakfield. Das schien wirklich ein allzu großer Zufall zu sein. »Glaubt ihr, dort versteckt sie sich?« fragte Phelan. Wieder tauschten die Männer am Tisch kurze Blicke aus. Im Frühjahr, so berichtete der Fuhrmann, hätten einige Leute aus New York, Freunde, könne man sie wohl nennen, Carters Respektlosigkeit satt gehabt und sein Haus in Brand gesteckt. Aber der alte Demokrit habe vor Ort viele Bekannte, die mit dem Aufrührer sympathisierten.